Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir sind in unserer Predigtreihe heute im 1. Samuel 17 angekommen. Und 1. Samuel 17, das ist vielleicht eins der bekanntesten Kapitel im Alten Testament. Das ist die Geschichte von David und Goliath. Und dieser Kampf zwischen diesen beiden so ungleichen Gegnern, dem noch jungen David und diesem übergroßen Goliath, der fehlt in keiner Kinderbibel, denn trotz eben dieser augenscheinlichen Unterlegenheit, was Kinder häufig bestimmt auch empfinden, weil sie einfach deutlich kleiner sind als die großen vielen Erwachsenen um sich herum, setzt sich dieser Junge, Hirtenjunge, gegen den mächtigen, großen Goliath durch, und zwar durch Cleverness, durch Geschicklichkeit und durch Gottvertrauen. Der Predigttext, der umfasst das gesamte 17. Kapitel, aber wir wollen jetzt zu Beginn der Predigt auf die Verse ab Vers 32 hören, und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt sie gerne auf und lasst sie auch aufgeschlagen, weil wir auch immer nochmal wieder in den Text hineinschauen. Hier geht es jetzt um die Beschreibung des Kampfes. David besiegt Goliath, ab Vers 32. Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und weiter sprach David: Der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Und danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Und da sprach David zu Saul: Ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es wieder von sich ab. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Hirtentasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Und als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Feindes und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und dem Stein und er schlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philister nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Ekrons. Und die erschlagenen Philister lagen auf dem Weg von Scharim bis nach Gat und bis nach Ekron. Und die Söhne Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten ihr Lager. David aber nahm den Kopf des Philisters, brachte ihn nach Jerusalem, seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Als aber Saul sah, wie David gegen den Philister auszog, sprach er zu Abner, dem Heerführer: Abner, wessen Sohn ist dieser Bursche da? Und Abner aber sprach: So wahr deine Seele lebt, o König, ich weiß es nicht. Der König sprach: So erfrage doch, wessen Sohn dieser junge Mann ist. Sobald nun David nach der Erlegung des Philisters zurückkehrte, nahm ihn Abner, brachte ihn vor Saul, und der Kopf des Philisters war in seiner Hand. Und Saul sprach zu ihm: Knabe, wessen Sohn bist du? Und David sprach: Ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiten. David gegen Goliath, das ist ein spannender Kampf. Ich finde, er ist auch in der Bibel sehr spannend dargestellt, sehr spannend beschrieben. Und es ist ein Bild, mit dem ja im Grunde jeder Mensch heutzutage etwas anfangen kann. Da spielt es gar keine große Rolle, ob er jetzt etwas von der Bibel weiß oder ob er eben als Christ mit der biblischen Geschichte vertraut ist. Also das ist eben heute in den Medien, dieser Kampf David gegen Goliath, das wird sehr häufig herangezogen, ganz oft im Sport. Ich erinnere an beispielsweise Sportfreunde Lotte, die haben in der DFB-Pokal 2016-17 hintereinander zwei Bundesligisten aus dem Wettbewerb geworfen. Und das war tatsächlich David, ein Dorfverein, gegen gestandene Bundesliga-Vereine wie Werder Bremen, Bayer Leverkusen, die sind da rausgeflogen. Oder vor zwei Jahren, da hat der VfL Osnabrück ein ähnliches Kunststück geschafft, da haben die den Hamburger Sportverein aus diesem Wettbewerb geworfen. Da waren die noch Bundesliga und VfL dritte Liga. Solche Sachen, da wird immer wieder gesagt, so der kleine David, der im Grunde mit unterlegenen, mit schlechteren Mitteln gegen den großen und überlegenen Gegner kämpft. Gibt es auch aus anderen Sportarten, wird auch in der Politik häufig herangezogen oder eben auch in der Geschichte. Wenn wir schauen, Unabhängigkeitskampf der amerikanischen Staaten gegen den König von England hat 1776 zur Unabhängigkeitserklärung geführt. Das heißt, eben die Leute, die dort in Amerika gelebt haben, überwiegend Europäer oder eigentlich nur Europäer, haben sich gegen die Staatsmacht aufgelehnt und sind unabhängig geworden. Andersherum haben die Amerikaner, als sie in Vietnam waren, mit ihrer gesamten Militärmacht es nicht geschafft, das nordvietnamesische Volk zu besiegen, sondern haben stattdessen selbst verloren. Oder vor 30 Jahren, was hier in Deutschland passiert ist, in Ostdeutschland, wo eben durch Proteste der Bevölkerung eine ganze Regierung gestürzt wurde. Also vor ziemlich genau 30 Jahren, am 9. Oktober 1989, sind 70.000 Menschen um die Leipziger Nikolaikirche gezogen und haben gegen die Regierung demonstriert. Und am 9. November, einen Monat später, ist die Mauer gefallen. Das ging blitzschnell. Auch da David gegen eine übermächtige Staatsgewalt. Ja, aber ist die Botschaft, wenn wir das heranziehen, wenn wir diese Geschichte gehört haben, ist die Botschaft aus David gegen Goliath dann tatsächlich, wenn du mit deinem Team zusammenhältst, wenn du an deinen Sieg glaubst, wenn du an dich glaubst, wenn du wirklich in der Gemeinschaft gegen einen starken und großen Gegner kämpfst, dann kannst du Berge versetzen, dann kannst du mit einer Steinschleuder eine wandelnde Militärmaschine zerstören, so wie David das getan hat. Wenn das tatsächlich die einzige Botschaft wäre aus diesem Kapitel, dann wären wir jetzt im Grunde schon durch mit der Predigt, denn dann wäre im Grunde alles gesagt. Es ist also noch deutlich mehr in dieser Geschichte drin. Und die Bedeutung des Kampfes zwischen David und Goliath, die geht sehr viel weiter. Und insofern lohnt sich eine genaue Betrachtung, die wir eben heute Morgen miteinander machen wollen. Das Thema der Predigt ist David gegen Goliath, ein stellvertretender Kampf. Und der erste Punkt ist ein verängstigtes und gelähmtes Volk. Der zweite Punkt, ein mutiger Kämpfer. Und der dritte Punkt, ein mutiger Kämpfer für ein verängstigtes und gelähmtes Volk. Und wir wollen herausfinden, wie wir diese einzelnen, Charaktere, die hier geschildert sind, auch auf uns übertragen können. Schauen wir zuerst noch kurz in den zeitlichen Zusammenhang, in dem wir uns befinden. In Kapitel 16, da wurde David vom Propheten Samuel zum König gesalbt, aber das war außerhalb der Familie noch niemandem bekannt, denn König war immer noch Saul. Unabhängig davon David auf Empfehlung von Saul, zum Hof von Saul. Er wurde zu Saul gerufen, um durch sein Harfenspiel das Gemüt von Saul aufzuhellen. Und es heißt, dass Saul David daraufhin lieb gewinnt. Das heißt, der Saul hatte seinen Nachfolger da sitzen und er wusste es nicht. Und er hat ihn auch lieb gewonnen. Also David muss ein sehr angenehmer Charakter gewesen sein. Und jetzt war mal wieder Krieg gegen die Philister und Saul ist mit seinem Heer an die Front gezogen, um gegen die Philister zu kämpfen. Und er hatte die drei ältesten Brüder von David dabei. Und David selbst ist dann zurück zu seinem Vater, zur Familie und hat das weitergemacht, was er vorher gemacht hat. Bevor er beim König Hafen gespielt hat, hat er jetzt wieder die Herde, die Schafe seines Vaters gehütet. Die Philister, das sind die Dauerfeinde Israels. Sie hätten eigentlich bei der Landeinnahme durch die Israeliten vernichtet werden sollen, aber die Israeliten haben es versäumt, das zu tun, obwohl Gott sie dazu beauftragt hatte. Und seitdem gab es immer wieder Krieg zwischen dem Volk Israel und den Philistern. Und jetzt in diesem Kampf, da setzen die Philister eine neue Taktik ein, die jetzt in der Gegend gar nicht so unüblich war, aber dass man sagt, okay, wir haben eigentlich einen ziemlich kräftigen Krieger, und wir sagen, dieser Krieger, der kämpft jetzt gegen einen von euch, wir sparen uns sehr viel Gemetzel, der Gewinner zwischen den beiden bekommt alles. Und da heißt es im 1. Samuel 17, Vers 4, da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gat. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Es ist nicht ganz eindeutig, wie groß Goliath jetzt tatsächlich war, das heißt, wie diese Elle wirklich zu lesen ist, aber die Vermutungen liegen zwischen 2,70 Meter und 3,50 Meter. Auch in heutiger Zeit ist das auf jeden Fall echt groß. Und selbst wenn er nur 2 Meter gewesen wäre, der wäre einfach sehr groß gewesen. Und er war eben wesentlich größer als alle anderen Soldaten um ihn herum. Und grundsätzlich dieses Geschlecht der Riesen, die gab es ja schon früher in der Bibel. Da wird auch immer wieder von berichtet. Das waren eben die Anakiter. Denn Goliath kam aus Gat. Gat war der Zufluchtsort der Anakiter. Das ist eben dieses Riesengeschlecht, was bei der Landeinnahme schon gesehen wurde, einmal großen Schrecken eingejagt hat, sodass sie dann sich nichts getraut haben und 40 Jahre durch die Wüste gehen mussten. Und dann beim zweiten Mal haben sie dann die Anakiter geschlagen, aber offensichtlich eben nicht alle. Einige sind nach Gath, also zu den Philistern, geflohen. So, dieser Goliath, der hatte einen Helm auf, einen ehernen Helm auf seinem Kopf und er trug einen Schuppenpanzer und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Das entspricht knapp 60 Kilo, allein der Panzer, den er mit sich trug und dabei dann immer noch genug Kraft hatte, um mit einer gewissen Beweglichkeit zu kämpfen. Aber dieser Panzer, wenn er so kräftig und so schwer ist, war quasi undurchdringlich. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen und der Schildträger ging vor ihm her. Also das war ein richtiger Panzer, der da auf seinen Gegner zugerollt kam. Goliath war ein Gigant. Er war stattlich mit den modernsten Waffen ausgerüstet. Und tatsächlich, die Israeliten, die hatten gar keine Waffen aus Metall. Also die Philister, die waren wesentlich besser ausgestattet. Die hatten, waren technologisch, was Metallbearbeitung angeht, schon ein ganzes Stück weiter. Und die gesamte Armee der Philister war im Grunde schon besser ausgestattet als die Armee Israels. Also hatte Israel nicht nur Angst vor den Philistern, weil diese schon seit vielen Jahren das Volk drangsalierten, sondern auch, weil sich eben niemand traute, gegen diesen Goliath anzutreten. Israel war ein verängstigtes und gelähmtes Volk. Und Saul, unter Saul kämpfte das Volk zwar in dem Bewusstsein, Gottes Volk zu sein und mit Gott zu sein. Doch tatsächlich verlässt sich das Volk sehr viel auf die Stärke seines weltlichen Führers, nämlich König Saul. Und jetzt kam dieser Goliath zweimal täglich, morgens und abends, kam heraus, stellte sich vor die Schlachtreihen des Volkes Israels, der israelitischen Armee, und verhöhnte das Gottesvolk und beschimpfte es und forderte es zum Kampf heraus. Und weil er eben Gottes Volk verhöhnte, verhöhnte er letztlich auch Gott direkt. In Vers 11. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Keiner mochte gegen diese Kampfmaschine antreten. Und Goliath tat das mit einer bemerkenswerten Ausdauer. Denn bis David kam, hatte er das 40 Tage lang gemacht. 6 Wochen lang lagen die in ihrem Feldlager. Und jeden Morgen und jeden Abend kam dieser Gigant und sagte, wer von euch, ich verzichte jetzt auf diverse Schimpfwörter, die er denen auch noch an den Kopf geschmissen hat, Feiglinge, möchte gegen mich antreten. Das ist sehr, sehr demoralisierend gewesen für die, da bin ich ziemlich sicher. Und in diesen 40 Tagen, in denen Goliath einen Gegner sucht, wird Saul von Angst erfüllt. Aber woher kam dann eben auch diese Angst? Obwohl Saul ein Gesalbter des Herrn war. Er hätte mit viel mehr Mut hineingehen können, aber er lässt sich von Goliath vorführen. Saul war ebenfalls größer als sein Volk. Er war einen Kopf größer, das lesen wir in den Kapiteln vorher. Er überragte sein Volk um einen Kopf. Das heißt, wenn die alle 1,80 waren, dann war er 2 Meter als Einziger. Und er hatte eben auch, er wurde dann eben auch wegen dieser Statur, wurde er zum König und er hatte dann auch zu Anfang sehr viele Kriegserfolge während seiner Regentschaft und sein Volk hörte auf ihn und sagte, jo, das ist der Mann, dem wir hinterhergehen. Und jetzt ging er nicht mehr voran. Saul hätte sich dem Goliath entgegenstellen können, sollen. Und Saul wurde dann eben, weil er vorher so erfolgreich war, wurde er von seinem Volk mit sehr viel Ehre, wurde ihm entgegengebracht. Und so begann er auch seine Kraft in seinen eigenen Fähigkeiten zu suchen. Das heißt, er bekam Vertrauen in das, was er konnte, weil er zu Anfang so erfolgreich war. Aber im Angesicht von Goliath verlor Saul das Vertrauen in sich, weil er sah, gegen den komme ich tatsächlich nicht an. Und eben auch sein Volk verlor das Vertrauen in Saul. und es geriet in einen lähmenden Angstzustand. Denn mit Goliath kam eine menschliche Kraft aufs Feld, die weder durch Saul noch durch einen seiner Kämpfer überwunden werden konnte. David war jetzt von seinem Vater an die Front geschickt worden. Er war ja beim Schafehüten und jetzt waren die schon 6 Wochen weg. Und da dachte der Vater wohl, die Versorgung im Heer ist nicht immer so gut. Ich schicke mal den Jüngsten dahin, damit er denen ein Lunchpaket bringt. Also ein bisschen was zu essen für die nächsten Tage. Dann natürlich auch für den Vorgesetzten. Und schickte ihn los und David erreichte dann morgens die Front, an der sich das tägliche Spektakel abspielte. Wir lesen das in Vers 20. Da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Und er nahm die Geschenke und ging hin, wie Isai, der Vater, ihm geboten hatte. Und er kam zur Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Und Israel und die Philister stellen sich auf. Eine Schlachtreihe gegen die andere. Das muss man sich vorstellen. Diese Zeremonie fand zweimal am Tag statt. Die Israeliten kamen raus und die Philister kamen raus. Dazwischen da war, das ist irgendwie so ein Tal, da ist eine relativ gute akustische Übertragung. Da war vielleicht noch ein Kilometer zwischen. Und dann fingen die an mit ihrem Kriegsgeschrei. Und eigentlich wussten die Armee von Israel wusste schon, gleich kommt wie dieser Goliath und brüllt uns alle zusammen und wir müssen wieder zurückgehen. Das machten die zweimal am Tag, schon 40 Tage lang. Und jetzt kam David dazu und Vers 22, da ließ David die Sachen, die er trug, das war der Proviant, den er seinen Brüdern bringen sollte, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Und während er noch mit ihnen redete, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gat, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, sodass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und sie fürchteten sich sehr. Die waren mittlerweile extrem eingeschüchtert. Und Goliath greift nicht nur Israel, Gottes Volk, an, sondern er greift eben Gott selbst an mit dem, was er macht. Und als David das sah, da war er empört. Er war weder verängstigt noch gelähmt wie die anderen. Er war nur entsetzt darüber, dass Goliath schon so lange das Volk Gottes verhöhnen durfte. 26b. Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? David war entsetzt. Und damit sind wir auch schon, kommen wir dem Kampf von, zwischen David und Goliath ein ganzes Stück entgegen und sind beim zweiten Predigtpunkt. Jetzt schauen wir uns diesen mutigen Kämpfer an. David war bereit, sich Goliath im Kampf zu stellen und er erkundigte sich, ob es eine Belohnung gibt. Und tatsächlich hatte Saul mittlerweile einen hohen Preis für den ausgeschrieben, der Goliath besiegt. Es gab eine hohe monetäre Entlohnung, Reichtum für den siegreichen Kämpfer. Er bekam die Tochter des Königs und damit war ein Aufstieg zur Frau und damit war ein Aufstieg in die königliche Familie verbunden. Also die angesehenste Familie des Landes und man gehörte dann dazu. Und der Vater des Kämpfers bekam eine lebenslange Steuerfreiheit. Also die ganze Familie des Kämpfers hatte einen Nutzen davon. Doch bevor David in den Kampf ziehen konnte, musste er noch einige Konflikte im eigenen Lager überwinden. Zum Beispiel seinem ältesten Bruder Eliab passte es gar nicht, dass sich der jüngste Bruder in den Kampf einmischen wollte und nach der Belohnung fragte. Vers 28. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Dann brannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du hergekommen. Also Eliab ist richtig sauer auf seinen kleinen Bruder und vielleicht ist er auch noch etwas enttäuscht, dass David nämlich zum König gesalbt wurde und nicht Eliab, der älteste Bruder, der, so wie wir es auch lesen im Kapitel vorher, von stattlicher Natur war. Also auch Samuel dachte zuerst, jo, wo der gekommen ist, das ist er. Aber das ist er eben nicht. Es war der kleine Bruder am Ende, der es geworden ist. Jetzt kommt also dieser kleine Bruder an die Front und hält große Reden und zeigt keinerlei Angst vor der Bedrohung, vor der alle zittern. Und Eliab gehört zu den Soldaten, die Angst vor Goliath haben und sicher auch gern jemanden hätten, der stellvertretend gegen Goliath kämpft und ihn besiegt. Aber doch bitte nicht der kleine Bruder, der durch Goliath offensichtlich eben nicht eingeschüchtert ist. Das sind sicher zwei Gründe für die Haltung von Eliab. Doch der wesentliche Unterschied zwischen Eliab und David, das ist der Unterschied zwischen Unglaube und Glaube. Eliab gehört auch zum Volk Gottes. Doch sein Blick ist eben sehr auf das Irdische und auf das Weltliche gerichtet. Er hat seine eigenen Interessen im Auge. Er fragt sich, wie komme ich hier überhaupt wieder raus? Das Ansehen Gottes, das durch Goliath verhöhnt wird, das berührt ihn scheinbar gar nicht besonders. Dagegen kämpft er ganz entschlossen für sein persönliches Ansehen, für sein eigenes Ansehen. Er möchte nicht, dass sein jüngerer Bruder ihm den Rang abläuft und womöglich zum Helden wird. Aber bei David, der Unterschied ist, Davids Blick, der ist nach oben gerichtet. Er ist auf das Reich Gottes ausgerichtet. Für ihn ist es nicht hinnehmbar, dass Gott verhöhnt wird. Und David erkennt, dass es Gottes Ehre ist, die er hier gegen Goliath verteidigt. Und er sucht eben nicht nach einer Chance, sich über seine Brüder zu erheben. Anstatt David zu unterstützen, baut Eliab also Widerstand gegen ihn auf. Dabei gehören beide zu Gottes Volk und sollten einander im Dienst für den Herrn unterstützen, denn David möchte Gottes Sache verteidigen. Aber tatsächlich, auch in der Gemeinde, begegnet es uns gern, dass wir eben auch aus den eigenen Reihen den Widerstand spüren, wenn gegen Glaubenstaten aus der Gemeinde heraus. Und nicht selten haben wir dort den größten Widerstand. Paulus sagt in Philipper 3, dass es Christen gibt, die sich auf das Irdische ausrichten und sich lieber dann eben nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und deshalb auch bei Paulus in seinem Dienst nur irdische Beweggründe vermuten. Und genauso ergeht es hier David, der sich die Anschuldigungen seines Bruders anhören muss, da dieser in der Beurteilung der Situation seine menschlichen Maßstäbe ansetzt. Und dann erkennt man eben bei Eliab seine Ausrichtung auf sich selbst, aber eben nicht seine Ausrichtung auf Gott. Und dass es Gottes Ehre ist, die er hier gegen Goliath verteidigen müsste. David tut die Einwände seines Bruders recht kurz ab. Vers 29 antwortete David: Was habe ich jetzt getan? Es war ja nur ein Wort. Und er wandte sich von ihm ab und zu einem anderen, wiederholte seine vorige Frage und da antworteten sie ihm wie zuvor. Also er lässt ihn ziemlich stehen, seinen älteren Bruder. David wendet sich dann an Saul und meldet seine Bereitschaft zum Kampf gegen Goliath an. Und bisher ist Saul in dieser ganzen Geschichte noch gar nicht aufgetreten. Er hätte im Grunde immer an vorderster Front stehen müssen, aber er hat sich das scheinbar aus der mehr oder weniger aus der zweiten Reihe angesehen. Jetzt geht also David zu Saul hin und der hat dann auch nicht viel Besseres zu tun, als David erstmal zu entmutigen. Vers 33, Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Aber dieser ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David sagt dann: Okay, aber ich habe ja die Schafe meines Vaters gehütet. Ich habe diese Schafe gegen Löwen und gegen Bären verteidigt. Und er beruft sich dann eben auch wieder darauf, dass er für Gottes Ehre kämpft. Bei den Schafen nicht so. Da hat er natürlich die Schafe verteidigt. Aber jetzt sagt er nicht: Ich verteidige dich, lieber Saul, sondern ich verteidige die Ehre Gottes. Vers 36b. Dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, also wie die getöteten Wölfe und Bären. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und weiter sprach David: Der Herr, der mich von Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Also lässt Saul ihn ziehen. Er gibt David noch seine Rüstung für den Kampf, aber die ist für Saul viel, viel zu schwer, viel zu groß, weil Saul, hatten wir gehört, der ist ungefähr 2 Meter Und David ist wahrscheinlich etwa so. Da passen die Rüstung passt einfach nicht. Und David kann eben mit dieser Rüstung überhaupt nicht laufen. Also geht er ohne Rüstung in den Kampf. David macht also schon jetzt alles anders, als Saul es gemacht hat. David ist empört über den Spott aus Goliaths Mund. David kämpft um Gottes Ehre und nicht für die eigene Ehre. David hat keine Angst, sich dem Kampf zu stellen. David ist überzeugt, dass Gott ihn retten wird. Und David geht ohne Rüstung, aber nicht unbewaffnet, mit seiner eigenen Taktik in den Kampf. David agiert völlig unabhängig von Saul und ist nur auf Gott ausgerichtet. Und jetzt geht er in den Kampf mit Goliath. Das ist ein ganz klassischer Showdown, den wir früher in jedem Western hatten, dass die Kontrahenten sich zum Duell gegenübergestellt haben. Und so sehen wir es auch heute in allen spannenden Filmen. Wir haben die Kontrahenten, zum einen haben wir den Goliath und dann haben wir den David. Hier haben wir den Verächter und Schmäher des Volkes Gottes. Hier haben wir den Kämpfer für Gott. Hier haben wir den Kriegsmann mit Rüstung und Waffen aus Bronze und Eisen. Hier haben wir einen Hirtenjunge, der in seiner Hirtenkleidung nur mit einer Steinschleuder bewaffnet in den Kampf zieht. Ein körperlicher Riese und dadurch Überlegenheit schon aufgrund seiner Größe. Und im Vergleich dazu, zu Saul oder Goliath, hat David eher eine schmächtige Gestalt. Hier haben wir die taktische Überlegenheit aufgrund der Kampfausbildung und der Bewaffnung, Spieß, Lanze, Schwert, Schild. Und David hat eine völlig, im Grunde völlig unterlegene Ausstattung für einen klassischen Kampf der damaligen Zeit. Aber er hat eine Ausstattung, die viel Raum für Gottes Hilfe lässt, wo es deutlich werden wird, dass Gott es ist, der diesen Kampf führt. Und hier stehen sich dann nicht nur David und Goliath gegenüber, sondern es stehen sich auch zwei ganz unterschiedliche Heere gegenüber. Die Philister, die ausdrücklich gegen Gott und sein Volk ausgerichtet sind und auch in dieser Haltung leben. Und auf der anderen Seite das Volk Gottes, das hier durch David den Kampf zur Ehre Gottes führt. Die Unterschiede zwischen den beiden Kämpfern, zwischen dem Profisoldaten und dem Hirtenjungen sind gewaltig. Und Goliath kommt auch gar nicht gut damit klar, dass ihm jetzt dieser Hirtenjunge entgegenkommt. Vers 42. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Der Gegensatz zwischen Gott und seinem Volk und der götzendienerischen Welt wird auch in dem Dialog deutlich, den die beiden Kontrahenten vor dem Kampf führen. Vers 43b. Der Philister fluchte David bei seinen Göttern und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. Goliath verhöhnt den David und das Volk Gottes und damit auch Gott selbst. Und David entgegnet dem Philister: Du kommst mit mir mit Schwert und Speer und Wurfspieß, ich aber komme im Namen des Herrn, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem Tag wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß rettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. David beruft sich auf Gott und droht im Namen Gottes, dessen Ehre wiederherzustellen. Ich komme im Namen Gottes, er wird euch in unsere Hand geben. Für David ist der Name des Herrn der Inbegriff der Offenbarung Gottes. Und so kommt David in Siegesgewissheit. Nachdem der Worte nun genug gewechselt sind, kommt es zum Kampf und der geht blitzschnell. David läuft auf Goliath zu Und im Laufen schleudert er einen der Steine, die er sich gerade gesucht hatte, und trifft Goliath direkt an der Stirn, sodass dieser der Länge nach auf sein Angesicht fällt. So wie eine Statue, so wie tatsächlich auch die Statue des Gottes Dagon, was wir in den Kapiteln vorher auch gelesen haben, als Dagon eine Nacht und dann noch eine Nacht mit der Bundeslade übernachten musste. Und jedes Mal ist dieser Gott umgefallen und auch auf sein Angesicht. Also das hat da auch, diese Symbolik wird hier übernommen. Und David nutzt die Hilflosigkeit von Goliath und schlägt diesen mit dessen Schwert den Kopf ab. David triumphiert über Goliath und sofort ändern sich die Vorzeichen zwischen den Armeen. Die Philister verlieren allen ihren Mut, denn sie sehen, okay, unser größter und bester Kämpfer ist nicht mehr. Wie sollen wir denn jetzt noch was schaffen? Die haben sich wahrscheinlich auch ziemlich darauf ausgeruht, dass sie wussten, wir haben eigentlich die beste Waffe, aber die war jetzt plötzlich nicht nur stumpf, sondern weg. Und gleichzeitig sehen die Israeliten, schöpfen neuen Mut und fügen den Philistern eine vernichtende Niederlage zu. In dieser Szenerie des Kampfes wird auch die Rivalität zwischen Saul und David noch einmal deutlich. In der Auseinandersetzung mit Goliath hatte sich David als Gottes Gesalbter erwiesen und sich damit anstelle von Saul profiliert. Als König von Gottes Volk hätte er diesen Kampf führen müssen. Wir erkennen das auch daran, dass David die Waffenrüstung von Saul nicht verwendet. Einerseits konnte er darin nicht laufen, andererseits war sie für ihn ungeeignet. Aber zweifellos hatte es eben auch etwas Symbolisches, dass er sagt, ich kämpfe nicht auf die Art und Weise, wie du gekämpft hast, Saul, sondern ich habe einen anderen Weg, wie ich kämpfe. Ich kämpfe im Vertrauen auf Gott und mit den Waffen, die Gott mir gegeben hat und die dann eben auch zu mir passen. Saul war der erste von Gott gesalbte König und David war sein Nachfolger. Saul wurde das Königtum genommen, weil er sich eben auf sich selbst, das war die Art, wie er kämpfte, und nicht auf Gott ausgerichtet war. Während David als Mann nach dem Herzen Gottes auch seine Königsherrschaft auf Gott ausrichten würde und nicht auf seine Stärke. Durch den Kampf von Goliath wird David im Gegensatz zu einem Gegensatz von Saul und seinen Leuten. Denn David unterscheidet sich von der Trägheit und Glaubensarmut des Volkes Israels und seines Anführers. Davids Geisteshaltung war anders als die von Saul. Es wäre im Grunde besser gewesen, dass wenigstens jetzt Saul erkannt hätte, okay, David hat allein auf Gott vertraut und er hat diesen Kampf hat sich in diesem Kampf bewährt und ihn gewonnen. Aber das wäre vermutlich ein kleinen Beigeben für Saul gewesen und diese Demütigung konnte er nicht ertragen. David hat sich als überlegener und als mutiger Kämpfer gezeigt, denn im Grunde, nach menschlichem Ermessen, hatte er keine Chance, aber die hat er dann eben doch genutzt. Also David hat tatsächlich nicht keine Chance gehabt, sondern er hatte alle Chancen, weil er hatte Gott auf seiner Seite. Er hatte alle Chancen, denn er hat sich in den Dienst Gottes gestellt und darauf vertraut, dass er diesen Kampf zu seiner Ehre siegreich führen wird. Ist David der mutige Kämpfer für ein verängstigtes und gelähmtes Volk? Und damit kommen wir zum letzten Predigtpunkt, zum dritten. Ein mutiger Kämpfer für ein verängstigtes und gelähmtes Volk. David ist ein mutiger Kämpfer, und Gott hat ihm den Glauben und das Gelingen geschenkt, den Feind zu überwinden. Können wir uns jetzt in das Bild von David einsetzen? Im Kindergottesdienst hat man so eine Neigung zu sagen, guck mal, David ist tatsächlich unser Vorbild. Und sei wie David, dann kommst du auch gut durch dein Leben. Aber können wir das denn machen? Oder müssen wir uns, wenn wir uns die Akteure in der Geschichte angucken, in der Handlung angucken, können wir uns in das Bild von David einsetzen? Oder ist es jemand anders, der dort eingesetzt werden müsste? Wir sind geneigt, uns mit David zu identifizieren. Aber wer ist dann das geängstete und gelähmte Volk? Sind es dann, wenn wir David sind, wenn ich David bin, sind dann die Christen um mich herum das geängstete und gelähmte Volk? Sind es die anderen in meiner Familie? Sind es eben die anderen in meiner Gemeinde? Und ich bin dann eben der David, der sie im mutigen Kampf retten muss, und damit sie neue Hoffnung schöpfen können, kann ich, wenn ich mich jetzt stellvertretend dahinsetze, aber wenn ihr es lest, kannst du dich dann in die Position von David setzen und sagen, ja, wenn ich auf Gott vertraue, dann kann ich die Gemeinde retten, dann kann ich meine Familie retten. Ist das so? Nein, es ist nicht so. Denn nicht die anderen Christen sind verängstigt und gelähmt, sie sind es auch, aber ich bin es ja selber auch. Ich bin ja selber auch geängstet und gelähmt. Schauen wir uns die Eigenschaften des Volkes in der Geschichte nochmal an. Das Volk vertraute auf seine eigene Stärke und in die ihres Anführers König Saul, der einen Kopf größer war als das Volk und wegen seiner Statur und der ersten Kriegserfolge für sie quasi zu einem menschlichen Messias geworden war. Doch im Angesicht von Goliath verlor Saul und auch sein Volk das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und sie gerieten in einen lähmenden Angstzustand. Das Volk Israel ist zermürbt, verängstigt, gelähmt von der Bedrohung durch die Philister. Und sie stehen dem Feind gegenüber und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Aber erkennen sie überhaupt den richtigen Feind? Wer ist der Feind in meinem Leben? Müssen wir in diesem Leben hier um unser Überleben kämpfen? Wenn wir zum Beispiel bei der Arbeit dazu aufgefordert werden, krumme Dinge zu machen und gesetzliche Bestimmungen zu umgehen. Wenn wir unseren Job verlieren, wenn wir von einer schweren Krankheit geschlagen sind, wenn es in unserer Ehe kriselt und wir meinen, nicht mehr miteinander auskommen zu können, wenn wir es gar nicht erst schaffen, einen Partner zu finden, wenn wir das Gefühl haben, in der Welt isoliert zu sein, weil wir nach Gottes Geboten leben wollen. Sind das die Feinde, gegen die wir ankämpfen müssen in unserem Leben? Sorgen diese Dinge dafür, dass wir verängstigt und gelähmt sind? So wie das Volk Israel? Ja, das tun sie. Und ich gebe zu, dass jedes einzelne Problem uns riesengroß und unüberwindlich erscheint, wenn wir davor stehen. So ging es den Israeliten auch. Sie standen vor dieser unüberwindlichen Armee der Philister, die durch einen Technologievorsprung eben wesentlich besser ausgerüstet war. Sie sahen sich diesem Riesen Goliath gegenüber, der mittlerweile 40 Tage lang sie gedemütigt hatte. Und vermutlich wusste auch jeder einzelne Israelit, gut genug, wenn ich auf Gott vertraue, dann kann ich so kräftig werden, dass ich Goliath schlagen kann. Wenn ich auf Gott vertraue, dann kann ich ja die Hindernisse in meinem Leben überwinden. Aber sie konnten es nicht glauben. Sie glaubten es nicht. Sie handelten nicht danach. Genauso geht es uns. Wir können uns auch sagen, wenn ich nur richtig glaube, dann wird Gott mir schenken, dass ich zum Beispiel eine Krankheit überwinden kann. Doch das ist uns nicht verheißen. Gott kann das schenken, muss er aber nicht. Denn es geht mir um eine Lösung für mich in diesem Leben, so wie es den Israeliten um eine Lösung für sich in diesem Kampf gegen die Philister ging, nämlich einer offensichtlichen Bedrohung zu entkommen. Es ging den Israeliten nicht zuallererst um Gottes Ehre. Wenn wir die Sachen, die ich aufgezählt habe, Job verlieren, Krankheit, Krise in der Ehe, Partner finden, wenn ich mir das anschaue, geht es mir dabei darum, dass ich Gottes Ehre hochheben möchte? Oder geht es mir dann darum, dass ich meine persönliche Situation verbessere? David hat es anders gemacht. David hat sich eben nicht seine persönliche Situation angeguckt, sondern er hat gesagt, mit dieser Bedrohung ist Gottes Ehre gefährdet. Ich muss für Gott streiten. Wenn wir also das so betrachten, dann haben wir eben sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem Volk Israel. Als Christ und als Gemeinde sind wir durch das Volk Israel in der Geschichte repräsentiert. Wir sind also nicht David, wir sind nicht der Held, der mutige Kämpfer, sondern wir sind das verängstigte und gelähmte Volk. Und am Ende darf sich aber dieses Volk an diesem überwältigenden Sieg, den David erringt, beteiligen. Sie ziehen dann mit und dann gewinnen sie. Aber zuerst muss David diesen Schritt tun. Wen repräsentiert dann David in dieser Geschichte? David hat den Feind überwunden, und zwar in einem eigentlich aussichtslosen Kampf, als jemand, der von den Voraussetzungen her hoffnungslos unterlegen war. David hat sich dem Kampf gestellt, trotz etlicher Anfeindungen, zum Beispiel sein Bruder Eliab, wo er den Rat seines Königs Saul ausgeschlagen hat: Kämpfe in meiner Rüstung, also mach es so wie ich. David ist seinen eigenen Weg gegangen, aber er hat nicht für sich gekämpft, sondern zur Ehre Gottes. Das war von Anfang an seine Motivation. Er hat stellvertretend für das Volk Gottes den Kampf geführt und die Feinde Gottes besiegt. Und wenn wir solche Schlüsselworte hören wie allein und von allen verlassen in den Kampf geschickt, stellvertretend für Gottes Volk den Sieg errungen, dann wissen wir, wen wir in dieser Geschichte für David einsetzen können. Es ist Jesus Christus. Jesus Christus hat für uns, Gottes Volk, den Kampf gegen die Feinde, gegen den Satan gekämpft und gewonnen. Er hat uns den Zugang zur ewigen Gemeinschaft mit Gott geebnet. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Und er hat stellvertretend für uns unsere Strafe getragen. Wir haben es in der Lesung gehört, aus Jesaja 53. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen wie in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Christus hat den wichtigsten Kampf in unserem Leben geführt und er hat ihn gewonnen. Er hat für uns den unüberwindlichen Feind, den Goliath, in unserem Leben zerschlagen. Die anderen Dinge, die ich vorhin genannt habe, Arbeit, Krankheit, soziales Miteinander, die machen uns das Leben hier schwer. Und wenn die nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, ist das Leben nicht zu ertragen und nicht leicht zu ertragen. Doch wenn wir über diese Sorgen das Vertrauen in Gott verlieren, dann verlieren wir den Anteil an dem Sieg, den wir selbst auch gar nicht erringen können. Dann werden wir von den Philistern, den Gegnern Gottes oder in unserer Zeit von der Welt vereinnahmt. Und vielleicht erzielen wir dann den einen oder anderen Etappensieg, machen krumme Dinge bei der Arbeit mit oder bekommen dann eben den Job, passen uns unseren weltlichen Freunden an und sind auch keine Außenseiter mehr. Doch wir verlieren den Anteil an dem Sieg, den Christus errungen hat. Jesus Christus ist der mutige Kämpfer für ein verängstigtes und gelähmtes Volk, für uns. Und er erringt den Sieg über einen Feind, den wir nicht besiegen können. Und damit kommen wir zum Schluss. Der Kampf zwischen David und Goliath ist also weit mehr als klein gegen groß, wie ich zu Anfang dargestellt habe, sondern hier geht es um den Kampf zwischen Gottes Gegnern und Gottes Volk. Wir haben gesehen, dass Gottes Volk nicht in der Lage war, Gottes Gegner zu besiegen. Gottes Volk war in seiner Eitelkeit gefangen und hat sich auf eigene Kräfte verlassen, nicht für Gott gekämpft, sondern für die eigene Freiheit. Erst David hat sich allein in Gottes Dienst gestellt und für Gottes Ehre gekämpft. Denn Gottes Ehre stand für ihn auf dem Spiel. Und auf dem Spiel. Nicht die Freiheit von Gottes Volk. Darum ging es nicht, sondern es ging ihm um Gottes Ehre. Christus hat diesen Kampf auch gekämpft, zur Ehre Gottes, aber damit wir zu Gott kommen können. David hat stellvertretend für Gottes Volk gekämpft und gesiegt, genauso wie Christus sich in den Dienst des Vaters gestellt hat und stellvertretend am Kreuz den Tod besiegt hat und seinem Volk den Zugang zum ewigen Leben und zur ewigen Gemeinschaft mit ihm, dem Vater und dem Heiligen Geist geschenkt hat. Christus hat für Gottes Ehre den Kampf stellvertretend für uns gekämpft, hat den Sieg errungen und Christus hat alles erfüllt durch ihn und in ihm haben wir Anteil an der Herrlichkeit beim Vater. Wir müssen nicht mehr verzweifeln an den Schwierigkeiten in unserem Leben, denn er hat ein viel besseres Ziel für uns erreicht und er hat damit alle Hindernisse überwunden. Und so bete ich und so wünsche ich, dass wir alle mit Paulus sprechen können, wie er an die Philipper geschrieben hat, in Philipper 1, Vers 20 und 21. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Dass wir uns darauf ausrichten in dem Kampf, den wir führen, dass wir für Gottes Ehre kämpfen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Jetzt wollen wir als